Deutschlandfunk, Journal am Vormittag.
Herzlich willkommen zur Sendung Lebenszeit. Am Mikrofon ist Bettina Schmieding. Der Lack ist ab, singt Klaus Lage und hat damit gleich schon meine Anmoderation dieser Sendung ein bisschen vorweggenommen. Ist der Lack erst ab? Schwulsein jenseits des Jugendwahns. Darum geht es in unserer Sendung Lebenszeit bis 11:30 heute Morgen. Wir wollen uns mit einem Thema vertraut machen, mit dem ich zumindest nicht vertraut war. Die Lonely Old Queen, die einsame alte Königin. So nannte man in der schwulen Szene die alten Männer und nennt sie vielleicht heute noch. Was ist dran an diesem Stereotyp? Ist da überhaupt was dran? Ich habe mir Verstärkung geholt, 4 Männer, 2 sitzen in Berlin im Studio, 2 hier bei mir in Köln. Und sie sind willens und in der Lage, das haben sie mir vorher versprochen, mir heute unter die Arme zu greifen. Alt werden, das war schon häufig ein Thema in unserer Sendung Lebenszeit, ist für die meisten Menschen ein sehr schwieriger Prozess. Leiden schwule Männer besonders darunter, unter dem Altwerden? Fest steht, sie leben in einer Welt, in der Äußerlichkeiten wichtig sind. Ist ihre Welt sexualisierter als die Welt der Heteros, wie Sie sagen, oder ist das auch so ein Klischee? Also, Fragen über Fragen. Einige davon konnte mein Kollege Matthias Sommer schon klären. Wo? Beim Christopher Street Day in Köln natürlich.
In der schwulen Welt ist es schon so, dass Jugendlichkeit ein Vorteil ist.
Jugendwahn, den bekomme ich in meinem anderen Freundeskreis auch sehr mit, dass alle viele Faltencremes kaufen und sich aufspritzen lassen, die Haare entfernen und so weiter.
Ich glaube gar nicht, dass die älteren Männer Probleme kriegen, die jüngeren haben Probleme mit den älteren. Bei uns gibt es auch so einen Schönheitswahn. Wenn man nicht jung ist, dann ist man nicht attraktiv. Und die Jungen haben nicht begriffen, dass sie irgendwann auch mal älter werden und geben sich mit Leuten, die nicht in ihrer Altersgruppe sind, überhaupt nicht ab.
Ich möchte einfach mein Altwerden oder Älterwerden als schwuler Mann auch selbst definieren. Ich möchte den Jugendlichen ihre Jugendlichkeit auch nicht neiden, aber ich glaube, es braucht Ideen, da auch ein eigenes Selbstbewusstsein als schwuler Mann auch zu entwickeln. Wie das aussehen kann, weiß ich selber nicht. Ich glaube, wir sind eine Generation, die das einfach erfinden müssen.
Faltencremes, Haarentfernung, Lippen aufspritzen, also das liest man in jeder Frauenzeitschrift. Für Frauen ist das also ganz normal und völlig okay. Karl Wiesinger hier im Studio in Köln, dürfen sich Männer solche Eitelkeiten auch leisten?
Leisten? Leisten schon. Ich weiß zwar nicht so genau, ob das so das Ideale ist, weil ein nötiges Selbstbewusstsein, was man gerade auch als älterer Schwuler eigentlich haben sollte oder zumindest daran arbeiten sollte, dann ist das genau der gegenteilige Effekt. Wenn ich jetzt anfange, sozusagen irgendwie was zu kaschieren, was eigentlich mit mir gewachsen ist in meinem Aussehen.
Würden Sie Ihre schwulen Mitmänner als besonders eitel bezeichnen?
Ich würde sagen, ein Jein sagen. Es ist schon so, dass ein schwuler Mann etwas eitler ist, weil einfach doch, glaube ich, schon die ganze Partnerschaftsverhältnis etwas anders ist und damit etwas mehr so Wert drauf gelegt wird, doch das Äußerliche sozusagen zumindest gut auszusehen, nicht unbedingt jugendlich, aber eben doch gepflegt auszusehen.
Wenn Sie sagen, das Partnerschaftsverhältnis ist anders, was ist anders unter schwulen Männern?
Es ist anders, sagen wir so, dass ein Hetero, die viele heiraten, denn ja mit 30 haben sie schon eine Familie mit Kindern und dann ist irgendwo der Punkt erreicht, wo also der Geschlechterkampf ja keine Rolle mehr spielt. Und bei den Schwulen ist es doch bei den Partnerschaften vornherein etwas lockerer, auch wenn sich letzten Jahr vielleicht ein oder andere verändert hat. so dass man doch eigentlich um den Partner, um das Umfeld etwas stärker sozusagen kämpfen muss.
Das heißt, die Schwulen sind nicht so treu und buhlen auch immer um die Gunst anderer außerhalb ihrer Beziehung, ist das richtig?
Ich würde nicht sagen, dass sie nicht so treu sind, aber bei Familiengründungen mit Kind und so weiter entstehen ja Faktoren, die eigentlich kein Ausbrechen mehr ermöglichen. Man liest ja sehr viel von Scheidungen auch bei Heteros. Und bei den Schwulen ist es natürlich, wenn nicht gerade Gütergemeinschaften da sind, etwas leichter, sag ich mal so, schon mal pausieren in der Partnerschaft.
Wir sind aber auch schon wieder in die erste Falle getappt. Wir haben von den Schwulen gesprochen. Das hatte ich mir eigentlich ganz fest vorgenommen, dass ich das gar nicht machen will. Allerdings kommen wir wahrscheinlich nicht groß drum rum, das heute hier und da mal zu tun. Darf ich überhaupt schwul sagen oder ist das eine Beleidigung, Herr Wiesinger?
Ich würde sagen, heute wohl nicht mehr. Vor ein paar Jahren vielleicht noch. Also ich würde sagen, so wenn ich mit meinem Umfeld, da sprechen wir eigentlich immer auch bei den Golden Gays, über Schwule.
Die Golden Gays, das ist die Gruppe, die Sie hier in Köln leiten. Das ist eine Gruppe älterer Schwuler.
Richtig, die sich regelmäßig trifft zu einem Stammtisch und auch zu Wanderungen, Veranstaltungen und so weiter.
Wie steht es um das Selbstbewusstsein älterer Schwuler? Das ist heute unser Thema in der Sendung Lebenszeit. Berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen, die Sie mit diesem Thema haben. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns anriefen. 00800 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Ein Fax schicken Sie an 00800 4464 4465. Und wenn Sie lieber eine E-Mail schreiben, können Sie das auch gerne tun an dlf.lebenszeit@dradio.de. Bernd Folger ist ein Wissenschaftler, ein Soziologe. Guten Morgen nach Berlin. Ach, Entschuldigung, Blödsinn. Michael Bocho ist der Wissenschaftler. Und Bernd Folger sitzt neben ihm, auch in Berlin. Verzeihen Sie mir, meine Herren. Ich wollte natürlich zuerst Herrn Folger sprechen und mit ihm ihn natürlich zu diesem Thema befragen, weil Sie in unserer Sendung eine Rolle spielen werden. Sie sind sozusagen ein Mensch, der aus dem Privatleben kommt und uns berichten soll, wie Sie in Berlin als Schwuler die schwule Szene erleben. Es wurde gerade in unserer Umfrage gesagt, dass nicht die Älteren die Probleme haben mit den Jüngeren, sondern die Jüngeren haben die Probleme mit den Älteren. Sie sind 59 Jahre alt. Können Sie das bestätigen?
Da sage ich auch jein. Also ich bin zunächst erstmal ein sehr offener Mensch und ich bin früher Gymnasiallehrer gewesen an einer Schule in Oldenburg und bin also immer viel mit jungen Menschen zusammen gewesen, was sicherlich mein Leben auch geprägt hat. Ich selbst habe zwei erwachsene Söhne, das heißt, bin von daher auch immer mit jungen Menschen noch zusammen und ich habe, für mich kann ich nur sagen, keine Probleme. Ich habe Kontakte mit jungen Menschen jeden Alters. Und von daher kann ich für meine Person nur sagen, dass ich für mich also das Problem mit jüngeren Schwulen, mit Schwulen im mittleren Alter, mit älteren Schwulen in Kontakt zu kommen, für mich stellt sich das Problem nicht.
Also unser etwas keckes Thema ist der Lack erst ab. Das heißt, würde ja in der Konsequenz bedeuten, dann hat man als schwuler Mann nicht mehr viel Chancen. Das sehen Sie nicht.
Für meine Person kann ich nur sagen, sehe ich es überhaupt nicht. Ich sehe es auch nicht so für mich, dass der Lack ab ist. Ich bin 59 und ich denke, das ist ganz wichtig, dass ich zu meinem Alter stehe. Und da ich zu meinem Alter stehe, so wie ich bin, mit allen Stärken und allen Schwächen, dass ich authentisch bin, wie mich die Menschen kennenlernen, dass sie wissen, so wie ich es sage, so meine ich es auch, dass ich dadurch immer wieder mit allen Menschen zusammenkommen. Und ich denke, das ist wichtig, dass ich mich erstmal selbst annehme. Und da möchte ich auch Herrn Wiesinger unterstützen. Er hat eben gerade von dem nötigen Selbstbewusstsein gesprochen. Ich denke, wenn wir Schwulen, jeder für sich, das nötige Selbstbewusstsein versucht aufzubringen, versucht zu haben. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich das seit einiger Zeit habe. Ich habe auch schwere Zeiten hinter mir, so ist es nicht. Aber seit anderthalb Jahren geht es mir sehr, sehr gut. Und ich merke, dass im Grunde genommen täglich unheimlich schöne, überraschende Dinge passieren, neben auch negativen Dingen. Aber insgesamt geht es mir sehr, sehr gut. Mhm. Und für mich stellt sich das so dar. So seit einiger Zeit habe ich so ein bisschen so diesen Spruch, dass ich sage, je älter ich werde, desto interessanter wird mein Leben. Und das merke ich jede Woche neu.
Und diese Einstellung teilen Sie vielleicht auch mit ganz vielen heterosexuellen Menschen. Vielleicht können wir den Kollegen in Berlin eine kurze Gelegenheit geben, ein bisschen an Ihrem Mikrofon herumzuschrauben, Herr Folger, weil wir hier in Köln ein ziemliches Rauschen und Dröhnen auf der Leitung haben. Und vielleicht ist das Mikrofon von Dr. Michael Bocho besser. Dem will ich jetzt nämlich etwas vorlesen. Ein Hörer hat uns schon vor der Sendung eine E-Mail geschickt. Und schreibt, ich bin Betroffener, 65 Jahre alt, bin gerade Rentner geworden und ich habe mich fast vollständig aus dem schwulen Leben zurückgezogen, aber nicht aus Verbitterung oder weil mich vielleicht jemand diskriminiert, nein, einfach aus der Einsicht, dass dieser Teil meines Lebens einfach vorbei ist. Ich habe alte Männer nie gemocht. Und jetzt, wo ich selbst alt bin, schaue ich nur noch ungerne in den Spiegel. So ein Satz, Herr Bocho, ich habe alte Männer nie gemocht. Was sagt Ihnen das als Soziologe?
Also das sagt erstmal auch was über den generell bestehenden Jugendkult in unserer Gesellschaft. Den haben ja nun nicht die schwulen Männer gepachtet. Das sagt dann was über die individuelle Präferenzen dieses 65-Jährigen. Und wenn das so ist, dass er eigentlich nur Kontakt haben möchte zu jüngeren Schwulen, dann muss er sehen, ob er die kriegt. Und wenn er sie nicht kriegt, ja, dann hat er ein Problem. Aber ich glaube nicht, dass man also diesen Einzelfall allzu sehr aufbauschen sollte. Es wird ja auch immer wieder, auch zu Recht hervorgehoben, der Jugendkult der schwulen Szenen. Nur da würde ich doch auch einwenden, also 60-jährige heterosexuelle Männer oder Frauen gehen nun auch nicht unbedingt auf die Partys, die in Berlin und anderen Großstädten für heterosexuelle junge Erwachsene toben. Also auch da würde man sagen, irgendwie hat dieser ältere heterosexuelle Herr sich etwas verirrt, wenn er sich um die, wenn er versucht, in die Altersgruppe der 20- bis 25-Jährigen zu geraten und an deren Freizeitgestaltung teilzunehmen.
Besagter Hörer aus Berlin hat auch geschrieben, es gibt zum Beispiel Clubs und Saunen in Berlin, in die vornehmlich junge Schwule gehen. Wenn ich mich da reindrängen würde, wäre ich nicht verwundert, wenn ich schief angeguckt würde. Das bestätigt auch dieser Mann, mit dem wir in Köln gesprochen haben.
Also es ist einfach die Situation, dass so wenig Strukturen da sind für schwule Männer, wenn sie denn jenseits der 50 sind. Also wenn man nicht in die kommerzielle Szene ausgehen will, wenn man nicht irgendwie abends so viel unternehmen will, sondern einfach Lust hat, mehr dann tagsüber zu unternehmen, weil es einfach so dem eigenen Lebensgefühl mehr entspricht, da gibt es einfach recht wenig. Und da, glaube ich, fehlt es schon auch an Einrichtungen oder irgendwelchen Gruppierungen oder irgendwelchen Ideen, was da an neuen Strukturen sich einfach bilden muss. Das ist einfach jetzt noch nicht da, aber ich habe auch selber für mich so das Bedürfnis, da muss irgendwas Neues entstehen.
Markus Schupp ist Sozialwissenschaftler, leitet hier in Köln und koordiniert eine Gruppe, die heißt Schwule Alternativen Köln. Und hinter dem Wort verbirgt sich so etwas, was dieser Mann, der uns eine Umfrage gegeben hat, ins Mikrofon gesagt hat, nämlich, dass es keine guten Infrastrukturen gibt in manchen Großstädten für ältere Schwule. In Köln scheint das anders zu sein, Herr Schupp, oder trügt der Eindruck?
Es ist in der Tat anders. Da muss man aber auch mal die Stadt Köln loben, die hier ein Pilotprojekt gestartet hat und zwei halbe Stellen eingerichtet hat für Lesben und Schwulen sich, also für ältere Lesben und Schwulen. Wir sind zwei Koordinatorinnen, die versuchen, bestehende Gruppen zu betreuen, aber auch neuen Initiativen die Möglichkeit zu geben, sich zu finden, sich zusammenzutun und gemeinsam Alternativen, gemeinsame Wege zu finden. Das geht mittlerweile, und das ist das Interessante in Köln, also wir sind mittlerweile von Gruppen, wie der Herr Karl Wiesinger das beschrieben hat, die sich zum Stammtisch treffen, bis hin zu einem mehr intergenerativen Wohnprojekt, was sich aus dieser Alternative heraus entwickelt hat.
Treten wir mal einen kleinen Meter zurück.
Ja.
Wie war das denn, als es so etwas noch nicht gab?
Als es so etwas noch nicht gab, war das Problem da, dass die schwule Szene präsent war, dass aber die älteren schwulen Männer, lesbischen Frauen keinen Anknüpfungspunkt mehr hatten. Nicht unbedingt, weil die Szene sie rausgekickt hätte, sondern weil sie einfach auch aus Altersgründen manche Dinge einfach nicht mehr wollten.
Das, was Herr Bocho gerade beschrieb.
Genau, da kann ich nur zustimmen. Und dann stellte sich die Frage, was passiert eigentlich mit diesen Menschen? Wie können diese Menschen sich organisieren? Wie können sie sich integrieren? Und muss ja noch dazu sagen, es ist ja noch nicht so, dass alle Schwulen und Lesben in der Gesellschaft angekommen sind oder auch akzeptiert werden. Es gibt immer noch Diskriminierung und gerade bei schwulen Männern, die über Jahre lang unter Repressionen gelebt haben, die haben es sehr schwer, sich in ihrem Umfeld, in ihrem Wohnumfeld offen zu geben. Und da haben verschiedene Initiativen bis dann versucht, Strukturen zu schaffen. Und das ist letztlich bei der Stadt Köln auf offene Ohren gestoßen und die haben gesagt, wir machen das, wir machen dieses Pilotprojekt und gucken, was daraus passiert und es passiert einiges.
Interessanterweise fällt das in Köln ja unter Seniorenpolitik.
Ja, das sind Senioren, also das ist nun mal eine Begrifflichkeit. Ich persönlich bin damit auch nicht ganz glücklich, aber man muss irgendwie auch
das
Alter
nicht
fassen. Also.
Ja, Herr Wiesinger. Ja. 70 Jahre sind Sie, darf ich das sagen? Finden Sie dieses Wort despektierlich?
Nee, also ich nehme das einfach zur Kenntnis und ich kann damit umgehen. Also für mich hat es keine tiefergehende Bedeutung, weil man muss ja ein fürs Kind einen Namen haben.
Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass man als älterer Schwuler, nicht unbedingt Sie persönlich, aber vielleicht auch Sie, dass man als älterer Schwuler einsamer lebt als älterer Heterosexueller?
Die Gefahr für einen älteren Schwulen ist wahrscheinlich größer, wenn er sich aufgrund von, gleich auch was Markus ja schon sagte, aufgrund seiner Lebensentwicklung sich abkapselt und nicht mehr schafft, sozusagen sich nach außen zu öffnen, dann ist die Gefahr sehr groß. Wenn aber heute, merkst du bei den Golden Gays, wenn heute jemand sozusagen die Nähe von anderen Älteren auch sucht, dann kriegt er auch ein bestimmtes Selbstbewusstsein und hat dann auch eine Chance, sozusagen sich zu öffnen. In sein Umfeld, nicht nur Richtung Schule, sondern generell gesellschaftlich zu öffnen. Und das ist das Entscheidende.
Gehen wir mal die Frage nach Berlin, Herr Bochow. Ist die Gefahr für ältere Schwule größer zu vereinsamen?
Nein. Das kommt wirklich darauf an, welches Leben Sie gelebt haben, als Sie 30, 40 oder 50 waren. Es ist zum Teil, läuft es auf eine Banalität hinaus. Wenn ich mir meine Wahlfamilie, meine schwule, lesbische Wahlfamilie, wo durchaus auch heterosexuelle Frauen und Männer Teil davon sein können, wenn ich die mir aufgebaut habe, dann gibt es auch gar keinen Grund, warum ich plötzlich ab 60 oder 65 allein auf der Welt bin. Wenn ich allerdings aus verschiedenen Gründen es nicht geschafft habe, vor 50 oder vor 60 meine sozialen Netzwerke, meine Freundeskreise aufzubauen, dann kommt es zu einer Vereinsamung im Alter. Da würde ich sagen, es gibt bestimmt noch mal extra schwul-lesbische Faktoren, schwule Faktoren. Aber auch da würde ich erst mal sagen, da ist auch vieles vergleichbar mit Heterosexuellen. Und als Beispiel heterosexuelle Männer, die sich sehr auf Karriere konzentrieren und alles Private auf die Frau abschieben. Und wenn die dann stirbt oder eine Trennung kommt, dann sind sie total aufgeschmissen und auch isoliert.
Mhm. Kann man das statistisch sagen, wie viele Schwule in festen Beziehungen leben?
Ich kann nur sagen, dass die Schwulen, die sich an meinen Umfragen beteiligen, und das sind keine Repräsentativumfragen, weil die sind methodisch nicht möglich unter schwulen Männern, bei jeder Befragung ergibt sich ungefähr, dass zum Zeitpunkt der Befragung die Hälfte in einer festen Beziehung lebt. Und ungefähr von dieser Hälfte, der Hälfte sind die Schwulen in einer eher monogamen Beziehung und die andere Hälfte lebt in einer eher nicht monogamen Beziehung.
Schwule Männer haben seltener Kinder als Heterosexuelle, natürlicherweise.
Ja.
Trägt das noch zur Vereinsamung bei?
Das kann ein Faktor sein, weil das, was man auf Neudeutsch Social Support oder also sozusagen Unterstützung mit sozialen Netzwerken, da kann die, wenn die Familie da ausfällt, dann ist das möglicherweise ein Einsamkeitsfaktor. Aber wenn man das mal vergleicht mit Bevölkerungsgruppen, die traditionell viele Kinder haben, nämlich Beispiel türkische Migranten, da sehen wir, dass deren Kinder inzwischen, wenn sie lange genug in Deutschland leben, auch keine Versicherung mehr sind gegen Alterseinsamkeit.
Ja, Ist der Lack erst ab? Schwulsein jenseits des Jugendwahns. So haben wir unsere Sendung heute genannt. In der Sendung Lebenszeit wollen wir über dieses Thema auch nach den Nachrichten noch weiter diskutieren. Mit den Gästen Dr. Michael Bochow, dem Soziologen und Autor, mit Bernd Folger, Studienrat im Ruhestand aus Berlin, und mit Markus Schupp, dem Sozialwissenschaftler, und Karl Wiesinger, dem Leiter der Gruppe Golden Gaze, beide hier aus Köln und in Köln. Wenn Sie mögen, können Sie uns gerne kostenfrei telefonisch erreichen und mitdiskutieren. Die Telefonnummer ist 00800 4464 4464, 00800 4464 4464, ein Fax an 00800 4464 4465 und eine E-Mail an dlf.lebenszeit@dradio.de.
Deutschlandfunk.
Am Mikrofon der Sendung Lebenszeit ist weiterhin Bettina Schmieding.
Keep young and beautiful. It's your duty to be beautiful. Keep young and beautiful. If you want to be loved, don't fail to do your stuff with a little powder and a puff. Keep young and beautiful. If you want to be loved, if you're wise, exercise all the fat off. Take it off, off here, off there. When you're seen anywhere with your hat off, wear a Marcel wave in your hair. Take care of all those charms, and you'll always be in someone's arms. Keep young and beautiful, if you want to be loved.
Es ist natürlich so, dass die schwule Szene und die schwulen Männer, das betrifft ja auch mich, ziemlich eitel sind. Wir sind ja auch alle sehr gerne sehr gut aussehend und schön, und natürlich dazu gehört immer jung, oder man definiert es zumindest so, dass auch jung dazugehört.
Ich habe keine Probleme mit älter zu werden. Ich freue mich darüber, älter zu werden, weil man auch sehr viel Lebenserfahrung mit aufnimmt. Viele meiner Freunde sind herangeschrittenen Alters und ich profitiere auch sehr von deren Lebenserfahrung, weil ich mir denke, mach nicht die Fehler anderer.
Auf der einen Seite gibt es einen Jugendkult, aber mir persönlich ist es wichtig, dem jetzt nicht so nachzulaufen, da würde ich mir affig vorkommen. Ich möchte einfach mein Altwerden oder Älterwerden als schwuler Mann auch selbst definieren.
Wenn man eine feste Partnerschaft hat, ist das ja so kein Problem, weil man muss sich ja nicht mehr am Markt umgucken, man ist ja versorgt. Wir sind 44 Jahre zusammen jetzt. Ich möchte es auch nicht anders haben und da habe ich auch kein Problem mit dem Älterwerden.
Man kann auch irgendwo hingehen und was unternehmen. Es gibt Gruppen, Sportvereine, Clubs, Gay and Grey bei den Schwulen, bei anderen gibt es andere Sachen, wo man Kontakte finden kann. Man muss nicht so einsam sein.
Ich glaube, dass es auch für ältere schwule Männer auch ein Problem sein kann. Und ich glaube, gerade auch die jungen Leute müssen da auch an sich ein bisschen arbeiten und sagen, Mensch, auch wir gehen jetzt mal auf jeden zu, egal wie alt er ist. Wenn man sich mit Leuten toll unterhalten kann, wenn die Leute lustig sind, einen guten Charakter haben, wenn das alles ein bisschen passt, dann kann sowas generationsübergreifend funktionieren.
Ist der Lack erst ab? Schwulsein jenseits des Jugendwahns haben wir die heutige Sendung genannt. Noch bis 23:30 können Sie uns, liebe Hörerinnen, und hier darf ich das mal sagen, vor allem liebe Hörer, auch anrufen und uns Ihre Erfahrungen mit diesem Thema schildern. Wie behaupten sich schwule Männer jenseits des Jugendalters? Wenn Sie diese Frage umtreibt, rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464, 00800 4464 4464. Ein Fax schicken Sie gerne auch anonym an 00800 4464 4465 und eine E-Mail an dlf.lebenszeit@dradio.de. Schwulsein jenseits des Jugendwahns, bei diesem Thema helfen mir Dr. Michael Bochow, Soziologe in Berlin, Bernd Folger, Studienrat im Ruhestand ebenfalls in Berlin, und bei mir hier in Köln im Studio sind Markus Schupp, der Sozialwissenschaftler und Koordinator der Schwulen Alternativen Köln, und Karl Wiesinger, der die Gruppe Golden Gaze leitet. Frank Hofmeister aus Mannheim hat uns angerufen. Herr Hofmeister, sind Sie auch schon herangeschrittenen Alters, wie gerade in der Umfrage gesagt wurde?
Ich denke schon, ja.
Ist eine komische Bezeichnung, ne? Herangeschrittenen Alters.
Naja, der Lebensweg ist halt so.
Wie alt sind Sie denn, wenn ich Sie fragen darf?
Ich hoffe, dass ich dieses Jahr 49 werde.
Naja, das hoffen wir doch alle. Sie wollten uns was erzählen über sich, nehme ich an.
Naja, ich sag mal so, ich bin halt in der DDR groß geworden, ein bisschen anders als die Herren in ihrem Studio. Und bei uns war es halt ein bisschen anders. Aber mein Lebensweg war für Schwule sehr schwierig, weil ich bin Eisenbahner mit Herz und Seele, bin dort groß geworden. Also in einem Beruf, der also nicht unbedingt typisch ist für einen schwulen Mann. Bilde mittlerweile junge Leute aus. Und die sind natürlich, ich sage es zum Teil, schockiert, wenn ich denen sage, dass ich mit einem Mann zusammenlebe. Zum Teil auch locker live drauf. Und manchmal auch ein bisschen komisch.
Wann hatten Sie Ihr Coming Out und wie?
Mein Coming Out hatte ich in der Armee mit 18 Jahren.
Ach du Schande.
War lustig.
Ja?
Ja, mein Kompaniechef hieß Major Bismarck, hat dem alten Herrn also sehr viel Ehre gemacht und hat immer gesagt, wir sind zwar warm und brüderlich, doch warme Brüder sind wir nicht. Wenn der wüsste.
Und dann wusste das ja von Ihnen.
Nö, das wusste er nicht. Das habe ich noch viel, viel später erzählt. Mhm.
Wenn Sie so darüber nachdenken, wie Sie später leben wollen, so in 15 Jahren kommt dann wahrscheinlich ja auch die Pensionierung, die Rente auf Sie zu, Herr Hofmeister. Wie soll das vonstatten gehen? Wie wollen Sie leben, wenn Sie alt sind, als schwuler Mann?
Naja, ich denke mal so, vielleicht habe ich Glück und mein Partner, in Klammern 15 Jahre älter, ist dann immer noch gut beieinander.
Sie stehen an der Autobahn, ne? Klingt das so?
Nee, das ist eine Eisenbahn.
Ah ja,
eine,
gut.
Eine große westdeutsche Lokomotive, die hier gerade vorbeifährt. Eine 218. Eisenbahner.
Ja, Eisenbahnerdeutsch. Okay. Sie wollten davon erzählen, wie Sie mit Ihrem Lebenspartner alt werden wollen. Der ist 15 Jahre älter, das heißt, es könnte unter Umständen so sein, dass Sie sich dann, wenn Sie beide älter werden, dann, dass Sie sich um ihn kümmern müssen.
Richtig, genau.
Und das wäre aber auch okay.
Das wäre völlig in Ordnung, weil wir haben das richtig geübt. Wir haben unsere Großtante gepflegt bis zum Tode. Wir haben unsere Oma gepflegt bis zum Tode. Seine Mutter gepflegt bis zum Tode. Also ich sag mal so, das haben wir gut in Ordnung und das kennen wir, das wissen wir, wie das geht. Und ich denke, das ist das geringste Problem.
Sehen Sie viel Jugendwahn um sich herum in der Szene?
Das ist mein Problem. Ich bin nicht in der Szene zu Hause. Ich bin nur gelegentlich zu Gast bei einem ehemaligen Kollegen in Berlin. Und mit der Szene habe ich nicht so furchtbar viel zu tun.
Was heißt eigentlich Szene?
Gute Frage. Ich denke mal, für mich, der ich sag mal, aus dem ländlichen Raum komme, ist Szene so ein bisschen schickimicki, so ein bisschen, keine Ahnung was.
Stellt man sich, ja, wie man sich das so vorstellt, als Hetero, so mit Lederhose und sowas? In Clubs?
Ich sag mal so, das weiß ich nun wirklich nicht, ob dann Äußerlichkeiten sehr dazugehören. Ich denke schon, weil meine jungen Leute sagen mir zum Beispiel immer, Mensch, Alter, du siehst sowas von stinknormal aus, du bist ein richtiger Stino.
Was ist das denn? Ein Stino? Ein stinknormaler.
So, das finde ich immer lustig. Ja, okay, bin ich halt ein stinknormaler.
Aber wir entnehmen Ihren Worten, Herr Hofmeister, dass Sie keine Probleme weder mit dem Schwulsein haben, noch mit dem Gedanken daran, älter zu werden. Oder ist das eine Unterstellung?
Ich sag mal so, ich würde gern noch mal 20 Jahre jünger sein.
Ja, aber wer will das nicht, ne?
Genau. Und insofern denke ich mal, das würden viele Heten auch sein wollen. Nee, ganz normal.
Sie haben uns ein schönes Stichwort gegeben, Herr Hofmeister, das würde ich gerne weiterverfolgen. Sie haben gesagt, wenn Sie dann mal nach Berlin gehen und da in die Szene gucken. So ein Phänomen, das können wir hier in Köln auch beobachten. Der Karl Wiesinger kann uns sicherlich davon erzählen. Vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Er leitet diese Gruppe Golden Gays, von denen wir vorhin schon mal gehört haben. Das ist eine Gruppe für ältere Schwule ab 40. Das ist ja in Köln besonders herausragend. Es ist besonders herausragend, diese Gruppe in Köln, weil sie nicht nur Kölner haben, sondern es kommen auch ganz viele Leute aus der Umgebung hierhin, um in die Szene zu gucken. Ist das korrekt?
Das ist korrekt, ja. Und seit 2002 die Golden Gays sozusagen etabliert wurde, gegründet wurden, war es eigentlich Anfang an so. Aber in den letzten Jahren verstärkt haben wir Sympathisanten oder Mitstreiter oder Interessierte, die aus dem Umfeld kommen, also bis von Koblenz-Neuss, die ganze Umgebung.
Also solche Seniorenclubs in der Arbeiterwohlfahrt für Heteros gibt es ja in jeder kleinsten Gemeinde. Warum gibt es die nicht auch für Schwule?
Es gibt Ansätze in verschiedenen Städten, auch in NRW, wo sich dann Ältere, oft auch bei der EZ-Hilfe oder ähnlichen Räumlichkeiten, denn auch der Arbeiter, Samariter und was sonst alles, sich treffen zu Stammtischen. Aber es fehlen die Strukturen und den Vorteil haben wir natürlich in Köln, dass wir also jetzt sozusagen nicht alleine stehen im Raum.
Was wird Ihnen erzählt, wenn Menschen kommen aus kleineren Gemeinden, aus der Umgebung von Köln? Wie berichten die von ihrem Alltag als ältere Schwule?
Wenn sie kommen, dann versuchen wir eigentlich, und die Gruppe ist eigentlich sehr locker, geht ja immer darum, dass derjenige sozusagen sich sofort irgendwie zu Hause fühlt bei uns und einfach anfängt zu reden. Wie sein, manchmal geht es erst nach dem zweiten, dritten Besuch, aber dann schält sich raus, wo es bei ihm hakt. Und meistens ist es ja so, dass viele Ältere erst, wenn sie in Rente gehen, sich outen. Und dann natürlich noch schwieriger wird es, neue Kontakte aufzubauen. Aber da kann die Gruppe dann schon helfen, weil man dann über die gemeinsamen Probleme, aber auch jeder hat ja seine Erfahrungen, wie er seine Kontakte aufgebaut hat, was er getan hat, um sozusagen nicht allein zu sein. Und dann hilft das schon, dass man gemeinsam darüber reden kann. Dann gibt es auch ein gewisses Rückgrat dann, dass man dann also nach vorne gucken kann. Man kann sich sozusagen dann selbst moralisch zumindest unterstützen. Nicht unbedingt direkt konkret, aber doch schon moralisch.
Also es ist keine ganz normale Senioren-Kaffeestunde, sondern es ist schon noch was anderes, Herr Dr. Bocho, weil die Menschen dort ihre ganz großen Päckchen mitbringen in die Runde. Welche Päckchen sind das?
Ja, das ist ja nun sehr individuell verschieden und ich würde auch davor warnen, jetzt die Mehrheit der älteren Schwulen, wenn sie sich so definieren, als hilfsbedürftig und sozial isoliert zu bezeichnen. Ich finde diese Einrichtung 40 plus oder 50 plus sehr hilfreich und sehr notwendig und es wäre auch zu begrüßen, wenn sie jenseits von Köln, Hamburg und Berlin oder München sich verbreitern. Aber es gibt auch einen großen Anteil von Schwulen, die sagen, wieso, ich möchte in meiner Privatheit und in meinem privaten Freundeskreis bleiben, ich brauche die gar nicht. Also es ist ein bestimmter Ausschnitt, der dahin geht und für den solche Gruppen sehr wichtig sind.
Fragen wir mal den Walter Stahl, Hörer aus Hannover. Guten Tag, Herr Stahl.
Ja, schönen guten Tag.
Wäre so eine Gruppe was für Sie?
Bitte?
Wäre so eine Gruppe was für Sie?
Ja, durchaus. Also ich finde die Idee grundsätzlich interessant. Aber mein Beitrag würde dann beinhalten, dass ich mal zur Frage aufwerfen würde, warum trotz des Liberalisierungsschubes, den wir in der Bundesrepublik hier haben und erleben konnten, der Begriff selber, der ja eine große Rolle, wie man sich also selbst wahrnimmt, nie geändert hat. Das heißt, ich glaube und habe auch die alltägliche Erfahrung, dass in Wahrheit unter der offiziellen Linie sich als schwul zu bezeichnen, immer noch mit einer gewissen Diskriminierung verbunden ist. Und zweitens, auch der seriösere Begriff Homosexualität reduziert das Verhältnis zweier männlicher Menschen in ihrer Liebe auf Sex.
Aber die müssen ja nicht männlich sein.
Nein, das nicht. Überhaupt, grundsätzlich.
Ja. Ne? Und wie erklären Sie sich das denn, Herr Stahl, dass wir da immer noch so unlocker sind?
Ja, genau. Das ist also genau ein Problem. Und zwar, weil im Grunde genommen die Beziehung nie wirklich ausstaffiert worden ist mit allen ihren übrigen zwischenmenschlichen Qualitäten und sie ist in Wahrheit trotz der Liberalisierung nicht wirklich verankert in unserem gesellschaftlichen Leben. Das ist das Problem. Meines Erachtens nach ist leider versäumt worden, wirklich wie die anderen Beziehungen, die man auch fälschlicherweise übrigens heterosexuell nennt in dieser Hinsicht, die doch einen ganz anderen kulturellen, inhaltlichen Anspruch verwirklicht haben. Nicht nur, weil sie für die Fortpflanzung und für den Fortbestand der Gesellschaft sorgen, sondern weil sie insgesamt den Begriff von Gemeinschaftlichkeit und Liebe auch kulturell ausfüllen. Und das ist den Homosexuellen in der Bundesrepublik schon alleine durch Beibehaltung dieses diskriminierenden Begriffes, der dann immer so etwas wie eine Subkultur dann doch aufrechterhält, nie gelungen. Nun will ich jetzt nicht so in die negative Richtung nur argumentieren, sondern mein Vorschlag würde dahingehend sein, dass man sich doch durchaus mal an der reichhaltigen kulturgeschichtlichen, an dem reichhaltigen Stoff, zum Beispiel der griechischen, da hatte man ja in der Antike durch Platon ein wahnsinnig schönes Verhältnis zwischen Jung und Alt. Die Älteren konnten durch ihre Lebenserfahrung durchaus den Jüngeren sehr viel geben und sich erfreuen an deren Jugend und umgekehrt.
Wobei das natürlich im alten Griechenland auch nur für die Wohlhabenden galt. Die alten Sklaven waren verloren und verkauft, wenn ich das mal einwenden darf. Aber Herr Stahl, Sie haben trotzdem einen sehr interessanten Gedanken eingefügt hier in dieses Gespräch und ich habe bei Herrn Schupp ein zartes Nicken erkennen können. Vielleicht kann uns Herr Schupp erklären, warum er genickt hat.
Die Frage des, also genickt habe ich eigentlich wegen dem Begriff der Subkultur, aber auch die Frage des Begriffs schwul, sicherlich sehr umstritten, aber das ist genau, also mit dem Begriff der aktiven Aneignung eines großen Teils der schwulen Bewegung, diesen Begriff anzunehmen, der bis 1969 als Schimpfwort galt und dann mit Stonewall, mit diesem Heraustreten und zu sagen, nein, wir kämpfen dagegen an. Und dann hat ein großer Teil der Bewegung ganz bewusst gesagt, und wir nehmen eben diesen Begriff und benennen uns offen und zeigen uns heute als schwul.
Weil wir einen Namen brauchen.
Weil wir einen Namen brauchen und weil sie gesagt haben, wir provozieren die Gesellschaft mit eben diesem Schimpfwort, was sie für uns hatte. Und deshalb ist dieser Begriff heute noch immer aktuell.
Täuscht mich mein Eindruck, Herr Stahl, oder ist daraus vielleicht aus diesem sehr progressiven Herausgehen in die Öffentlichkeit, aus der ja auch so etwas wie der CSD, also der Christopher Street Day, das Zeigen von das sich Zeigen von Männern und das sich Verkleiden wie im Karneval von Männern, ist daraus eine Bewegung entstanden, die vielleicht manchen Schwulen heute gar nicht mehr so passt, weil sie sehr auf Äußerlichkeiten abzielt, Herr Stahl?
Ja, dem würde ich schon sehr gerne entgegenkommen. Das heißt, meine Anfangsbemerkung zielte ja direkt darauf, dass es daher sich nur verstehen lässt, dass immer die Beziehung auf Sex reduziert wird. Übrigens fehlt der Begriff des Eros, ja, und der beinhaltet ja selbstverständlich wesentlich mehr als eben nur immer Sex. Und das wiederum führt dazu, dass selbstverständlich nur Jugend unter Jugend sich sucht, ja. Also wenn Sie diesen Begriff wirklich mal ausstaffieren würden und nicht immer behaupten würden, das sei so furchtbar progressiv. Hier in Hannover wohne ich mitten in der Stadt, unter mir ist eins der berühmtesten schwulen Lokale. Und ich kenne viele und wenn man sich privat mit ihnen unterhält, dann sagen viele, nein, nein, das ist sowieso nicht so, das stimmt nicht so. Ich will das jetzt nicht malig machen, ja? Verstehen Sie? Also ich bin durchaus progressiv und ich möchte, also ganz im Gegenteil, nicht? Es ist eine sehr schöne Sache. Nur es stimmt so nicht und es ist zu wenig und dadurch verankert sich die ganze Bewegung nicht wirklich in der Gesellschaft. Und ich möchte einen durchaus kritischen Abschlussgedanken noch äußern dürfen. Ich glaube, dass es etwas scheinheilig war mit dem Partnerschaftsgesetz, insofern, als dass jetzt sehr viele Schwule so sich dem Ehemodell annähern, obwohl diese Beziehungen nicht unbedingt mit Fortpflanzung zu tun haben. Wer das gerne möchte, Kinder erziehen, Kinder adoptieren und so weiter, bitte, das finde ich durchaus in Ordnung. Nur nicht hauptsächlich und nicht primär, denn die schwule Bewegung müsste einen neuen Begriff finden und sich auch ganz anders definieren, nämlich im Sinne einer anderen, ihrer eigenen Kultur.
Wie könnte das aussehen? Diese Frage gerne weiter an Dr. Bocho in Berlin. Wie könnte diese neue Definition aussehen nach der Diktion von Walter Stahl aus Hannover? Haben Sie eine Idee? Wenn die Schwulen sich nicht mehr als schwul bezeichnen, wie könnte man sich denn als Gruppe definieren?
Es gab hier jetzt einen akustischen Aussetzer. Ich habe nicht verstanden, an wen sich die Frage richtet.
An Herrn Bocho, an Sie.
Ah ja, okay. Also mit der Benamung fangen wir mal kurz damit an. Also welche sind die Alternativen zu schwul? Ja, homosexuell wird von vielen als viel zu klinisch und als Begriff der Ärzte, die uns nun weiß Gott lange genug traktiert haben, wahrgenommen. Homophil, da kichern die meisten Schwulen inzwischen. Und als Deckname verzaubert zu nehmen, ist auch nicht so die richtige Alternative. Vielleicht führt diese Diskussion uns auch ein bisschen weg von dem der aktuellen Situation, wo viele Schwule darauf beharren, dass es gar nicht mehr auf die Schublade und das Etikett darauf ankommt, sondern auf ihre in ihrem Homosexuellsein unterschiedlichen Lebensstile, Lebensentwürfe. Und da greife ich eine Sache auf mit der, sozusagen mit dem Imitat der heterosexuellen Ehe. Also es gibt bei Schwulen nicht nur den Lebensabschnittsgefährten, sondern es gibt manchmal auch zwei oder drei Partner, die man regelmäßig hat. Und es gibt Phasen, die sich ablösen, wo einmal vollkommen unliiert gelebt wird und dann ein einziger da ist und mal zwei oder drei. Also wenn schon, dann würde ich das über die Lebensstile, und zwar die Pluralität der Lebensstile, unter gleichgeschlechtlich orientierten Männern aufziehen und nicht über irgendwelche Etiketten.
Jetzt gucken Sie noch mal nach rechts oder nach links, je nachdem, wo der Bernd Folger da bei Ihnen im Berliner Studio sitzt. Nickt er?
Ja.
Was finden Sie besonders unterstützenswert, Herr Folger?
Ja, ich finde, das ist gerade im schwulen Bereich, also ich gebrauche das Wort schwul ganz bewusst. Und ich denke, es ist erstmal wichtig, dass wir selbst diesen Begriff einbringen. Ich denke, wir müssen erstmal selbst sehen, oder ich sehe es zumindest, wie stehe ich dazu? Ich vertrete ihn selbstbewusst. Und ich persönlich muss sagen, dass ich keine Ausgrenzung erfahren habe. In meiner persönlichen Situation ist es so gewesen, dass ich geheiratet habe, danach festgestellt habe, zunächst erstmal, dass ich bi bin, dann war ich schwul. Und
also Sie haben eine Frau geheiratet?
Also ich bin mit einer Frau natürlich verheiratet gewesen. Und dann ist es so gewesen, dass ich ein Doppelleben gehabt habe. Und mein Körper hat irgendwann gesagt, das mache ich nicht mehr mit. Ich habe schwere Depressionen gehabt. Und es geht mir jetzt sehr, sehr gut, nachdem ich dieses schwule Leben voll angenommen habe für mich. Und ich denke, das ist erstmal wichtig, dass wir das machen. Und ich habe keine Ausgrenzung erfahren. In allen Bereichen, in denen ich gesagt habe, ich bin schwul, der eine hat gesagt, ich habe es geahnt, der andere war völlig überrascht. Und mit denen ich lange Zeit auch im Schuldienst zusammengearbeitet habe. Und von daher denke ich, kommt es erstmal auf uns selbst an, wie wir dazu stehen.
Wie sind denn eigentlich, darüber haben wir noch gar nicht groß gesprochen, wie verhalten sich die jungen Schwulen im Verhältnis zu den Älteren? Herr Folger, Sie sind ja selber, sind Ende 50, ist das richtig?
Ja.
Ist das eine gewagte Theorie zu sagen, dass ältere Schwule das erkämpft haben, wovon die Jungen jetzt profitieren und dass sie das gar nicht richtig schätzen?
Das würde ich so nicht sehen. Ich denke sicherlich, die Älteren haben einige Schritte ganz wichtig gemacht. Und ich denke, ich kann auch glücklich sein, dass ich einer Generation höre, die es kennengelernt hat, dass sie in Szene gehen kann. Ich bin über viele Jahre nicht ausgegangen. Ich bin diese Woche einige Male unterwegs gewesen. Ich habe gesehen, es sind Männer da, die sind jung. Es sind Männer in meinem Alter da. Es sind ältere Männer da. Und in Berlin habe ich halt die günstige Situation, dass ich an allen teilnehmen kann. Nicht? Da gibt es nur ganz, ganz wenig Ausgrenzung. Und wenn ich jetzt im heterosexuellen Bereich bin, dann gehe ich auch nicht auf eine Party, die mehrheitlich von 20, 25-Jährigen besucht wird. Da gehe ich auch nicht hin. Aber ich muss jetzt sagen, ich habe in meinem Bereich sehr viele jüngere Schwule, mit denen ich zusammen bin. Das heißt also, das geht von 25 jünger älter los. Und ich habe überhaupt keine Probleme, mit diesen jüngeren Schwulen in Kontakt zu kommen. Im Gegenteil.
Sie haben gerade erzählt, wenn Sie das noch in einer Minute vielleicht schildern können, ob das so ist, wie ich mir das denke, dass Sie eine Depression hatten.
Ja.
Das hat auch damit zu tun, dass Sie ganz spät erst Ihr Coming-out hatten, dass Sie vorher ein Leben gelebt haben, was Sie eigentlich gar nicht leben wollten. Haben Sie jetzt das Gefühl, dass Sie so ein bisschen einer Altersdepression von der Schippe gesprungen sind, weil sie eine Therapie gemacht haben? Hätte das anders laufen können? Ja, also, hätte das in Richtung ein einsamer, alter Schwuler gehen können für Sie?
Vielleicht sollte ich da ansetzen. Dadurch, dass ich verheiratet war und meine damalige Frau und auch meine Kinder, die wussten alles Bescheid nach einer gewissen Zeit. Aber trotzdem war es eben so, dass ich Rücksicht genommen habe, das heißt also im Schulbereich und öffentlich nicht zu meinem Schwulsein gestanden habe. Das heißt, ich hatte mein Doppelleben. So, und dadurch, da hat mein Körper irgendwann gesagt, das mache ich nicht mehr mit.
Können Sie das um sich herum beobachten, dass das anderen auch so geht?
Ja, das geht sicherlich anderen so. Ich kann nur jeden auffordern, offen zu seinem Schwulsein zu stehen. Sicherlich, ich habe meine eigene Biografie, ich hätte es eher machen können sollen. Ich hadere aber überhaupt nicht mit mir, dass ich es nicht gemacht habe. Ich habe mit meiner Familie gut zusammengelebt. Ich habe die Depression gekriegt. Ich habe dann meine Schlüsse draus gezogen, dass ich mein eigenes schwules Leben jetzt lebe. Was ich mache, mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe einen sehr guten Kontakt zu meinen beiden Söhnen, die mein Leben voll angenommen haben. Nicht? Und von daher geht es mir unheimlich gut jetzt.
Nicken in der Runde. Das wollen wir gleich nochmal aufgreifen nach den Nachrichten. Diesen Gedanken ganz herzlichen Dank soweit an Frank Hofmeister und Walter Stahl, die uns schon angerufen haben. Wer uns noch anrufen möchte, kann dies gerne tun. Kostenfrei 00800 4464 4464, 00800 4464 4464, ein Fax an 00800 4464 4465 und eine E-Mail an dlf.lebenszeit@dradio.de. Unser Thema in der Lebenszeit ist heute: Ist der Lack erst ab? Schwulsein jenseits des Jugendwahns. Nach den Nachrichten und Verkehrshinweisen geht's weiter.
Deutschlandfunk. Deutschlandfunk. Journal am Vormittag.
Die Sendung Lebenszeit weiterhin mit Bettina Schmieding. Schwulsein jenseits des Jugendwahns. Mit diesem Themenkreis wollen wir uns noch eine weitere halbe Stunde beschäftigen. Dass Schwule generell mehr Probleme mit dem Älterwerden haben als Heterosexuelle, das haben wir bereits als Klischee enttarnt. Es gibt jedoch Besonderheiten. Kann uns das Gerd Kleinert, unser Hörer aus Dresden, bestätigen? Guten Morgen, Herr Kleinert. Gibt es diese Besonderheiten?
Guten Morgen. Ja, also ich wohne hier in Dresden und war 32 Jahre befreundet, sehr intensiv. Mein Freund ist verstorben und ich muss sagen, es gibt dann doch Probleme, wo man nach einem relativ großen Tief dann doch versucht, vielleicht hier und da Bekanntschaften zu knüpfen, die absolut unmöglich sind. Ich selbst sehe das so, dass hier in Dresden die Szene kenne ich leider nicht so intensiv, aber ich könnte mir vorstellen, dass eine so sehr große Szene auch nicht da ist, die vielleicht Verständnis für vieles hat. Ich sehe das so, dass sehr viele auf diesen großen Prinzen, auf diesem weißen Pferd warten. Und das sind Dinge, wo ich mir sage, es sollte doch auch unter Schwulen möglich sein. Und vor allen Dingen ist es wichtig, dass man die persönlichen und charakterlichen Belange des betreffenden Partners, den man sucht oder den man denkt haben zu haben, dass man die mehr akzeptiert, dass man darauf Wert legt, dass man vielleicht auch die Zeit sehr intensiv miteinander verbringen möchte, weil das Leben ist einfach viel zu kurz. Und ja,
Sie haben gerade gesagt, dass Sie Schwierigkeiten haben, eine neue Partnerschaft zu gründen.
Ja.
Ist das für Sie als Schwuler schwieriger als für Heterosexuelle?
Ja, auf jeden Fall.
Warum
100%ig.
Denn?
Ja, ich sehe das so, bei Heterosexuellen ist die ganze Umgangsform, das ganze, Äußere, die gesellschaftliche Akzeptanz in allen Dingen eine viel größere. Und Schwule, muss ich sagen, habe ich den Eindruck, dass das hier bei uns im Osten vielleicht, das ist mein Eindruck, muss ich sagen, sich doch ein bisschen gewandelt hat. Die Offenheit, die direkte Offenheit ist so nicht mehr da.
Und also die Offenheit in Bezug auf Sexualität?
Nein, nicht nur Sexualität, nee, dass man sich auch als Schwulen oder Schwuler zu dem Schwulsein bekennt, dass man das eben doch täglich in irgendeiner Form spüren lässt, nicht, dass man sich da, sag ich mal, so tückisch benimmt oder wie auch immer, sondern dass man einfach als Mensch dazu steht. Das ist, dieses Problem erscheint mir schwierig.
Ist das, ja, gerne, Herr Bachum.
Herr Folger. Ich möchte sagen, dass mein Sexualleben jetzt wesentlich ausgefüllter ist, als es mit 30 oder 40 war. Das heißt also, für mich stellt sich dieses Problem in keinster Weise. Also.
Ja, vielleicht kann ich da noch was zu sagen. Jetzt kann man ja nicht die eine Biografie gegen die andere ausspielen. Ich glaube, dass es für Oh.
Ja, sprechen Sie ruhig weiter, dann hat uns Herr Kleinert verlassen gerade.
Ja, ach so.
Aber das muss uns nicht davon abhalten, halten die Gedanken ein bisschen weiter zu spielen.
Ich glaube, dass es generell, wenn man älter ist und eine jahrzehntelange Beziehung hatte und der Partner oder die Partnerin stirbt oder sich trennt, dass es generell schwierig ist, einen neuen Partner zu finden für schwule Männer. Heterosexuelle Männer haben den Vorteil, mit zunehmendem Alter, dass es einfach mehr Frauen gibt.
Ja, die haben einfach mehr Auswahl, ne?
Genau. Und dann sind in der Tat die Netzwerke in Deutschland für ältere schwule Männer zum Teil nicht so, dass es leicht ist, einen neuen Partner zu finden.
Wir haben noch gar nicht über das Thema Seniorenheim gesprochen, denn das ist ja etwas, was auch schwule ältere Leute vielleicht mal irgendwann ins Auge fassen müssen. Karl Wiesinger ist 70 Jahre alt. Das ist so ein Alter, in dem manche schon diesen Schritt tun und andere das ganz weit von sich wegschieben. Zu welcher Kategorie gehören Sie, Herr Wiesinger?
Ja, das ist eine kluge Frage. Ich habe natürlich auch zusammen mit dem Rubicon in Köln haben wir uns sozusagen schon Veranstaltungen gehabt, wo ich mich auch gefragt habe, ich müsste mich ja eigentlich ernsthaft damit beschäftigen.
Sie müssen vielleicht gerade noch kurz erklären, was Rubicon ist. Das weiß vielleicht nicht jeder.
Rubicon ist hier in Köln eine Einrichtung, die 2002, glaube ich nicht, jetzt als Büro, also als Einrichtung der Stadt Köln, ein Sozialzentrum für Lesben und Schwule, wo Beratung stattfindet, wo aber auch sich Gruppen treffen.
Da war man der Meinung, der Karl Wiesinger müsste sich vielleicht schon mal mit dem Gedanken auseinandersetzen.
Sag mal so, ich bin da durch Leute, die sich damit intensiv beschäftigen, auch die selber, die vor der Frage standen, auch damit gefragt, konfrontiert worden, dass ich mir sage, ja, du bist ja auch schon so alt, du müsstest dir eigentlich ja Gedanken machen. Und ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich das ein bisschen verdrängt hatte, und inzwischen aber zu der Kenntnis gekommen bin, ich versuche mein Umfeld so zu stabilisieren, dass ich, solange ich gesundheitlich kann, doch in meiner Wohnung bleiben möchte, sage ich mal so. Was danach kommt, da bin ich der Meinung, Marco Schupp beschäftigt sich ja auch damit, dass wir, wie ich, da dran arbeiten müssen, dass wenn es ernst wird, dass wir dann doch Möglichkeiten haben, wo wir als Schwule sozusagen zumindest nicht ganz irgendwo runterfallen.
Mhm. Ja. Sind deutsche Seniorenheime überhaupt vorbereitet darauf, ältere Schwule aufzunehmen?
Da möchte ich polemisch reinreden und sagen, viele deutsche Seniorenheime sind überhaupt nicht vorbereitet, heterosexuelle Senioren adäquat aufzunehmen. Ja?
Herr Schupp, was meinen Sie?
Ja, also das kann ich sowohl aus der Innenperspektive, aus meiner Zeit, in der ich in Seniorenheimen gearbeitet habe, sagen. Aber ich kann es auch sagen aus meiner aktuellen Erfahrung. Wir sind im Moment mit Seniorenheimen in Kontakt. Wir haben sogar ein Seniorenheim, was auf uns zugekommen ist und hat gesagt, sagen Sie mal, wir würden gerne Lesben und Schwule aufnehmen. Was müssen wir denn tun, damit das hier ein guter Ort wird? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und versuchen jetzt ein Konzept zu erarbeiten. Und da merkt man schon, es ist ein Wille da. Und es ist auch eine Kooperation da und es macht auch Spaß, aber es geht schon los. Die erste Hürde ist schon, uns zu benennen, zu sagen, wir Lesben und Schwule. Also es geht dann schon, sie und die anderen und warum überhaupt. Und dann werden natürlich Fragen gestellt wie, was muss denn eigentlich anders sein? Und
können Sie ein paar Punkte nennen? Was muss anders sein?
Erstens mal geht es uns um eine kultursensitive Pflege. Das heißt, es geht darum, dass Pflegende die Hintergründe von Lesben und Schwulen kennen und in ihrer Pflege sensibel darauf eingehen können. Es geht darum, diskriminierungsfrei zu sein. Also es darf nicht sein, dass Lesben oder Schwule auch nur die Angst davor haben müssen, in einem Alten- und Pflegeheim wieder diskriminiert zu werden oder sich wieder verstecken zu müssen. Dann wollen Lesben und Schwule im kulturellen Programm eines Hauses auch erwähnt und sichtbar werden. Sie wollen aber auch, dass das Haus sich zu Lesben und Schwulen bekennt. Also nicht lesbisch schwul wird, sondern dass klar ist in ihrem Programm und ihrem Auftreten nach außen, wir sind offen für Lesben und Schwule und wir sind auch bereit, das in unseren Flyern offen zu machen.
Sie haben gerade das Stichwort kultursensitiv genannt. Was verstehen Sie darunter?
Kultursensitiv heißt, dass ich bei der Pflege die Hintergründe von Personen, und da muss man nicht lesbisch und schwul für sein, sondern die Hintergründe, die Lebensgeschichte und die Vita von Menschen mit einbeziehe, um entsprechend auf sie eingehen zu können.
Also das heißt, kein andersgeschlechtlicher Pfleger darf einen Patienten in einem Seniorenheim waschen.
Ich wünschte, es wäre Gesetz und es wäre festgeschrieben, dass es nicht so sein darf. Bis jetzt steht dann immer noch ein Soll.
Denn das ist ja auch für viele alte Frauen und auch alte Männer, die nicht homosexuell sind, ein Problem. Gibt es eigentlich einen Wunsch in der schwulen Gemeinschaft nach Zusammenleben mit Menschen aus verschiedenen Generationen im Alter? Der ist ja sehr ausgeprägt dieser Wunsch wird häufig geäußert von Senioren in Deutschland, die sagen, wir wollen gerne mehr Generationen wohnen und es gibt so wenig Angebote. Wird solch ein Wunsch auch herangetragen als Sie, als Vertreter von Rubicon?
Teils, teils. Also ich hatte ja am Anfang dieses Mehr-Generationen-Projekt erwähnt. Das ist ein lesbisch, schwul, bi, transgender und offene heterosexuelle Menschen, die zusammen in einem Haus wohnen mit 35 Wohnungen. Das sind Leute, die wollen in verschiedenen Generationen leben. Ich habe aber auch ältere, schwule Männer, die sagen, nee, ich möchte nicht mit Kindern zusammenleben. Aber das ist ein Spiegel, das ist in der heterosexuellen Gesellschaft nicht anders.
Ganz genau so. Bernhard Klein aus München, guten Morgen.
Ja, grüß Gott, Klein ist mein Name.
Wie leben Sie?
Ja, und zwar, ich kann einfach vorab sagen, ich freue mich sehr also über diese Sendung und habe ganz spannend zugehört. Ich persönlich lebe seit 37 Jahren mit meinem Lebenspartner zusammen hier in München.
Haben Sie schon geheiratet?
Ja, wir haben gleich 2001 diese Möglichkeit also ins Auge gefasst und wir sind einfach sehr froh, dass wir das machen können, auch wenn diese Einschränkungen noch bestehen, die ja für jeden bekannt sind.
Also Einsamkeit im Alter für Sie ausgeschlossen?
Also so, wie es sich im Moment darstellt in der Paarbeziehung, empfinde ich keine Einsamkeit. Sicherlich würde es anders sein, wenn ein Partnerverlust entsteht, aber das will ich nicht hoffen, dass das auf mich eben so schnell zukommt. Aber das wäre dann neu wieder eben zu bewältigen.
Wie blicken Sie, Herr Klein, auf Ihren eigenen körperlichen Verfall, wenn ich das mal so hart formulieren darf?
Ja, also da kann ich nur sagen, also natürlich beschäftigt mich die Veränderung des Körpers auch. Das ist ja gar keine Frage, weil nämlich, wenn ich dann also mich jeden Morgen, also wenn ich mir morgens die Zähne putze, wenn ich also ins Bad gehe, nehme ich das ja wahr, dass sich mein Körper verändert und dass ich so das Gefühl habe, ich muss einfach ganz neu damit umgehen. Und darum hatte ich ja schon angerufen und gesagt, ich hätte gerne da ein paar Gedanken zu gehabt und habe dann also in der Diskussion so herausgehört. Mir ist dann aufgefallen, dass eigentlich ältere Schwule sich alle irgendwie noch in einem sozialen Experimentierfeld befinden. Und zwar, ich habe den Eindruck, es gibt keine Altersbilder für uns und die müssen erst noch entstehen. Das ist mein Eindruck bei der Diskussion.
Können Sie das ein bisschen erklären?
Ja, ich versuche es jetzt einfach mal. Und zwar, ich denke, ich mache es mal an den Heterosexuellen fest. Jeder, der in Pension geht, ich bin jetzt seit einigen Jahren in Pension, ich bin in Frühpension gegangen, eben wegen verschiedener, zum Beispiel hatte ich einen Bandscheibenvorfall, wegen verschiedener Geschichten, konnte das dann auch wahrnehmen, diesen Pensionsanspruch. Und dann ist mir aufgefallen, wie bei heterosexuellen Menschen, der Beruf, den ich ausgeführt habe, hat mich sehr ausgefüllt. Und dann musste ich mir Gedanken machen, wie ich jetzt meinen Alltag also bewältige. Das heißt, ich musste mir überlegen, wie gestalte ich den? Und ich denke, bei heterosexuellen Menschen habe ich das auch immer wieder im Freundes- und Bekanntenkreis erfahren, da kommt eine neue Altersrolle auf uns zu. Und die Altersrolle bei homosexuellen Menschen, habe ich den Eindruck, die sieht wiederum etwas anders aus.
Also sie muss besonders sein. So wie genau, das wissen Sie wahrscheinlich auch noch nicht. Aber
nein,
Sie haben offensichtlich das Gefühl, dass es etwas Besonderes sein muss. Vielleicht kann uns da der Herr Bochow auf die Sprünge helfen.
Moment, mir fällt ein Gedanke ein. Also natürlich habe ich mir gleich Gedanken gemacht. Also vorhin war jetzt ganz kurz ein Hinweis über die Unterbringung in ein Altenheim. Die Vorstellung also, dass ich irgendwie später mit meinem Lebenspartner in einem Altenheim Aufnahme finden muss, das hat mich immer mit Unruhe und mit Angst besetzt. Und ich hatte dann kürzlich einen Artikel bei Professor Rauchfleisch gelesen, wenn ich den Namen jetzt richtig in Erinnerung habe, der also ein Interview gehabt hat mit Altenheimen, wo dann also deutlich wurde, dass die Heimleiter überhaupt also sich noch gar nicht also mit diesem Thema hinreichend, möchte ich es mal so formulieren, beschäftigen und unter anderem also auch einige Heimleiter, wo das Begehren von älteren Männern in einem Heim aufgenommen zu werden kundgetan wurde, dass die also mit gewissen fadenscheinigen Gründen das ablehnen, weil man quasi es den anderen heterosexuellen älteren Menschen überhaupt nicht zumuten kann. Also solche Diskussionen sind da entstanden.
Dankeschön, Herr Klein. Jetzt gehen wir mal weiter nach Berlin. Herr Bochow, ein schwules Altersbild oder ein schwules Altenbild, gibt's das?
Ja, also ich möchte gerade noch an die interessante Bemerkung von Herrn Klein anknüpfen. Altersheim. Und es ist ja nicht nur Homosexualität im Altersheim. Es gibt auch nach wie vor das Tabu der Alterssexualität. Also das bezieht sich immer noch vor allem auf ältere Frauen. Die älteren Böcke dürfen. Aber wenn eine über 70-jährige Frau noch sexuelle Interessen anmeldet, da wird sehr schief geguckt.
Dann ist das ja unwürdig, ne?
Ja, so, aber das ist nur der eine Punkt. Der andere Punkt, also ich stimme Herrn Klein zu, dass es mit der sozusagen Vorbildern Schule im Alter, dass es da zum Teil noch hapert. Aber andererseits haben Schwule auch Vorteile, wenn einem älteren Mann, heterosexuellen Mann, seine Frau wegstirbt oder die ihn verlässt, dann guckt er ganz schön dumm aus der Wäsche, weil viele von ihnen noch nicht mal in der Lage sind, sich ihr Frühstücksei zu kochen. Da sind schwule Männer, also von bestimmten Alltagsbewältigungen, sehr gut ausgestattet, weil sie hatten von Beginn an ihres schwulen Lebens keine Ehefrau oder Partnerin, die ihnen vieles abnimmt. Ich will nicht sagen, dass das bei allen heterosexuellen Paaren so ist, aber ich glaube nach wie vor, also Schwule haben in vielen Bereichen heterosexuellen Männern was voraus, weil sie sehr früh ihr eigenes Leben ohne Unterstützung der Hausfee leben müssen.
Mhm. Herr Wiesinger lacht. Das war Ihnen immer, in Ihrem Leben immer so offensichtlich, dass man Ihnen das nicht abgenommen hat.
Ja, was heißt abgenommen? Ich bin ja verheiratet.
Ja, die Bewältigung des Alltags haben Sie aber schon selber geleistet.
Das habe ich immer selber gemacht, ja. Das ist also jetzt, hat für mich also nie eine Rolle gespielt. Und aber es stimmt natürlich, was Herr Bochow eben sagte, dass da schon ein Unterschied besteht, ob ich sozusagen ein Familienumbild habe, eine Partnerin habe. Ich kenne ja auch viele Schwule Paare oder die lange schon zusammenleben, da ist ein anderes Rollenfeld und man muss einfach, man wird selbstständiger in bestimmten Bereichen.
Und von Herrn Folger weiß ich das, weil als wir gestern telefonierten, hat er gerade seinen Kühlschrank eingeräumt. Volker Fröhr aus Nürnberg ist jetzt bei uns am Telefon, unser Hörer. Guten Tag, Herr Fröhr.
Hier ist Volker Fröhr aus Nürnberg.
Ich grüße Sie auch. Sie wollen einen Gedanken in die Sendung hineintragen, nehme ich an.
Ja, ich meine, ich lebe seit 27 Jahren mit meinem Mann zusammen. Wie wir genau das Alter ausgestalten, da haben wir uns leider auch noch nicht so explizit Gedanken gemacht. Mir ist es allerdings bewusst geworden, wie mein Vater so, wie ich den in ein Pflegeheim geben musste, als er sich selber nicht mehr ganz versorgen konnte, wie er dann als Witwer zu Hause alleine saß und dann auch ein bisschen gebrechlich wurde und krank wurde, dass man sich irgendwie überlegen muss, wie man sich im Alter dann aufstellen soll. So, am besten ist es natürlich, man versucht, so einen sozialen Komplex um sich herum zu schaffen.
Das ist ja allen Menschen zu empfehlen eigentlich. Beobachten Sie das, was der Herr Klein uns geschildert hat, dass es kein Alters, dass es kein Vorbild gibt, kein schwules altes Vorbild?
Ja, das ist leider so. Das glaube ich schon, dass das ist das, was unsere Generation jetzt machen muss. Dieses für Vorbilder sich erarbeiten. So wie wir die Emanzipation erarbeitet haben, als selbstbewusste Schwule und Lesben, so müssen wir jetzt diese Generation da anfangen, dieses Bild, dieses Vorbild uns zu erarbeiten. Ich meine, es gibt zwar auch 60-Jährige und 70-Jährige, die ich gut kenne. Ich meine, ich bin immer in der Arbeitsgruppe Homosexuelle Kirche und da sind ja etliche drunter, die auch schon die 60 überschritten haben. Und die versuchen natürlich jetzt auch in ihrem Alter teilweise sich irgendwie zu organisieren. Und es ist nicht ganz einfach bei manchen, beim anderen ist es aber ganz gut.
Mhm. Darf ich da kurz was
sagen?
Gerne.
Ja.
Ich frage mich gerade, ob ich ein Vorbild brauche. Ich glaube, ich brauche es nicht. Ich denke, ich habe überhaupt keine Angst im Moment vom Alterwerden. Ich weiß nicht, wie es ist, wie ich später lebe. Ich weiß nur, dass ich ein soziales Netz habe und dass ich überhaupt keine Befürchtungen habe, egal in welche Situation ich komme, dass ich Menschen um mich rum habe, die da sind, wenn ich sie benötige. Und deswegen kann ich jetzt zu meinem Alter so stehen, wie es ist, und ich habe überhaupt keine Befürchtungen, älter zu werden.
Ich habe vorhin ganz kurz, ich glaube in der ersten halben Stunde war es ein Thema angesprochen, dass Schwuler in einer relativ sexualisierten Umwelt leben. Es kann natürlich auch sein, dass es sich dabei um ein totales Klischee handelt. Wenn man diesen Gedanken mal weiterdenkt, Herr Fröhr, vielleicht können Sie uns da helfen. Wenn das denn wirklich stimmt, dass viele Schwule sexuell möglichst abwechslungsreich leben, wie kann man so alt werden?
Ich lebe sexuell abwechslungsreich.
Und Sie haben trotzdem keine Angst vorm Altern?
Nein, ich habe keine Angst vorm Alter. Ich erlebe ja täglich, wie ich mit Menschen zusammen bin. Nicht? Und ich bin sehr gern mit Menschen zusammen, die um die 30 sind. Und ich habe da überhaupt keine Probleme, mit diesen Menschen zusammen zu sein.
Nicht? Aber
die Potenz, ich habe gerade in der letzten Woche so viel interessante, ganz nette Begegnungen gehabt. Nicht? Und deswegen habe ich überhaupt keine Bedenken. Nicht? Es wird jetzt jemand zuhören, den ich sehr gut kenne, der ist Anfang 20, sein Freund ist älter als ich. Nicht? Die leben in einer sehr harmonischen Beziehung zusammen zurzeit. Nicht? Und warum soll das für mich nicht gelten? Warum soll das für andere Leute nicht denken? Ich möchte nochmal auf den Gesichtspunkt zurückkommen, den ich da einfach mal gesagt habe. Ich denke, wichtig ist, dass ich mit mir selbst im Klaren bin. Nicht, dass ich nicht unter Druck stehe. Und ich merke es immer wieder, je gelassener ich selbst an eine Sache hineingehe, ich fordere nicht. Und dann kommt es auf mich zu, aus heiterem Himmel. Nicht, und ich sage häufig, die gebratenen Hähnchen kommen mir praktisch in den Mund geflogen. Nicht, und es ist wirklich so. Nicht, und das ist nicht einmal im Jahr, das ist wöchentlich. Ich möchte da nicht übertreiben. Aber ich bin so mit mir im Moment klar. Neben ganz vielen Dingen, die täglich auch passieren, da könnte ich aus der Haut fahren.
Fragen wir doch mal Herrn Wiesinger, ob der auch die gebratenen Hähnchen auf sich zukommen sieht. Herr Wiesinger, wie ist das bei Ihnen?
Nein, ich bin zwar ganz optimistischer Mensch und ich lebe auch, also jetzt eigentlich fühle mich auch sehr wohl, aber ich glaube, so ganz so schön geht es bei den meisten nicht, wie bei Herrn Folger, weil einfach wer hat schon als Älterer die Möglichkeit, von seinen Strukturen her gesehen, so engen Kontakt zu einem sozialen Netz aufzubauen, zu halten? Die meisten nicht. Und da liegt aber das Problem drin. Ich selber kann darüber nicht unbedingt klagen. Ich habe ein ganz gutes soziales Netz. Aber ich weiß von den Golden Gays und so weiter her, dass die meisten das sehr schwer damit tun, weil es ist nicht ganz so einfach, auch dann ein soziales Netz aufzubauen, wenn man allein davor steht. Wenn man vorher sozusagen da nicht, vorher auch so ein bisschen isoliert war, ist es sehr schwer, dann im Alter dieses aufzubauen.
Darf ich da noch mal ganz kurz was zu sagen? Ich denke, das ist wichtig, dass wir nicht erst mit 40, 50, 60 anfangen, das Alter zu denken, sondern das geht früh los.
Ja.
Nicht? Das ist in vielen Bereichen. Bei mir ist es so, dass ich mich auch etwas fit halte. Nicht? Und ich kann eben nicht daran denken, wenn es jetzt darum geht, dass ich mit meinem Körper nicht einverstanden bin, nicht, dann strahle ich das aus. Das heißt, andere Menschen kommen auch nicht auf mich zu.
Aber
das heißt, ich muss sehen, dass ich was für mich erstmal mache. Und dann passieren andere viele Dinge.
Es ist natürlich so, dass man als älterer Mensch einfach zur Kenntnis nehmen muss, dass der Körper unter Umständen nicht mehr so will, wie er mal vor 20, 30 Jahren wollte. Stichwort Potenz. Das ist ja etwas, was Männer generell umtreibt, wenn sie älter werden. Wenn Gesetz in Fall, Schwule leben tatsächlich in einer sexualisierteren Welt als Heterosexuelle, dann muss es doch besonders wehtun, wenn sie dann mit 60, 70 feststellen, dass sie a. nicht mehr so attraktiv sind für andere Männer und b. vielleicht auch nicht mehr so leistungsfähig, Herr Schupp.
Ich weiß gar nicht, ob das ein schwules Problem ist. Also primär würde ich mal sagen, wissenschaftlich kann man sogar sagen, dass schwule Männer einen längeren und eine höhere Frequenz an Sexualität haben. Das hat auch was mit einer eigenen Masturbationskultur zu tun, die sich schwule Männer neben Beziehungen angeeignet haben. Aber das ist ja eigentlich kein schwules Thema. Also das geht ja allen Männern so, dass sie im Alter an Attraktivität verlieren. Nun stellt sich immer die Frage, was ist Attraktivität? Nehme ich die Außenansicht, das, was andere an mich herantragen, oder was fühle ich? Und da gehört auch, das fand ich eben ein guter Einwand, da gehört was für sich zu tun, sich fit zu halten und sich agil zu halten, hat auch was damit zu tun. Also man darf da nicht so auf diese Außenwahrnehmung gehen, die oft auch in der Szene in Vordergrund gestellt wird. Das muss aber nicht.
Herr Bocho, Sie haben das Schlusswort. 30 Sekündchen.
Also erstens, ich bin gegen Sportstudio-Terror. Und zweitens, Fontane, das ist ein weites Feld, Luise.
Luise, wunderbar. Dr. Michael Bocho, Soziologe in Berlin, war heute bei uns in der Sendung. Genauso Bernd Folger, der Studienrat im Ruhestand. Marco Schupp, Sozialwissenschaftler aus Köln. Und Karl Wiesinger, der Leiter der Gruppe Golden Gaze, ebenfalls hier in Köln. Die Sendung, die uns jetzt im Anschluss droht, hätte ich beinahe gesagt, das tut sie natürlich nicht, die uns Umwelt und Verbraucher heißt sie. Und sie wird einen Beitrag beinhalten, der sich Pionierarbeit in Südafrika nennt. Bayerisches Ingenieurbüro plant Windräder. Die nächste Sendung Lebenszeit erzählt eine deutsche Lebensgeschichte, nämlich die des Dichters Jürgen Becker und seines Sohns Boris, der als Fotograf arbeitet. Diese Sendung Lebenszeit, die Sie gerade gehört haben, seit 10.10 Uhr, die können Sie nachhören im Internet unter www.deradio.de. Am Mikrofon der Sendung verabschiedet sich Bettina Schmieding und dankt für Ihr Interesse.
Deutschlandfunk.